Herzlich willkommen zur 30. Episode von Games to Listen.
Geburtstag!
Ja, und wie ihr gehört, bin ich nicht allein. Ich stelle vor, den Thomas Seiler, aka Säuli.
Salut zusammen.
Wir haben heute uns heute mal vorgenommen, wieder nur über Spiele zu reden, nachdem wir doch ein bisschen über Konsolengeschichte in den letzten 4 Folgen erzählt haben. Aber keine Angst, wenn das gefallen hat, in den nächsten geht es dann weiter mit einem neuen Thema. Aber jetzt sind momentan so viele Spiele rausgekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen das aus Zeitgründen streichen oder verschieben.
Ja, der Oktober ist recht anstrengend.
Ja, was haben wir denn heute eigentlich in der Sendung?
Operation Flashpoint 2, Uncharted 2, also wie ihr gehört, alles Fortsetzungen, Ninja Gaiden 2 und noch ein Spiel ohne Nummer, MotorStorm Arctic Edge, glaube ich.
Gut, dann verlieren wir keine Zeit und gehen doch direkt in die Gamers Lounge. Ja, willkommen zurück in der Gamers Lounge. Der Anfang macht heute Operation Flashpoint 2 Dragon Rising. Ich habe den ersten Teil damals sehr oft auf dem PC gespielt. Das war eine sehr gute Militärsimulation. Seit kurzem gibt es jetzt einen Nachfolger, zumindest was den Namen betrifft, weil das ehemalige Entwicklerteam hat sich selbstständig gemacht und entwickelt für den PC die Arma-Serie, ebenfalls eine Militärsimulation. Was bietet uns jetzt das neue Game?
Die haben wir eins erzählen. Also, Operation Flashpoint 2 Dragon Rising ist der Titel, erhältlich für PC, Xbox 360 und PlayStation 3. Wie du schon gesagt hast, ist es jetzt von einem neuen Entwickler, Codemasters, der Publisher ist, gefunden, den First-Person-Shooter tun wir jetzt sogar selber entwickeln. Dazu haben sie auf altbekannte Sachen zurückgegriffen. Sie brauchen ihre eigene Ego-Graphic-Engine, die man schon von den Rennspielen Dirt und Dirt 2 kennt.
Das sieht man aber nicht wirklich.
Ja, beim Fahren merkt man es auch nicht unbedingt, weil die Grafik ist doch eher durchschnittlich und die Fahrphysik eigentlich auch. Und ich muss auch gerade sagen, die Story, die sie rundum aufgebaut haben in diesem Spiel, ist auch nicht der Hammer. Ein klassisches Szenario, es ist in der nahen Zukunft, wir wissen ja alle, die Zölle wird knapp. Und jetzt haben sie auf irgendeiner Insel mit Namen Skira ist doch noch Öl gefunden worden.
Hui, zum Glück.
Genau, und das haben die Chinesen auch gefunden und haben gerade eine Invasion gestartet. Und die Russen, die mittlerweile verbündet sind von den Amerikanern, haben den Amerikanern um die Hilfe geholfen und wir dürfen jetzt hier eingreifen.
Ja, also ein richtiges politisches Szenario. Wie wird einem die Story denn so vermittelt?
Also, wenn man nicht will, wird einem die Story gar nicht vermittelt. Weil das Einzige, was man irgendwie hat, was ein bisschen Geschichte kommt, ist ein Intro mit Bildern und Text. Und wenn man dann eins im Spiel ist, dann spielt man halt einfach einen Marine, einen amerikanischen Soldat, überkommt seinen Befehl und hat seine 4 Leute, die man darf, umbefehligen.
Ja, wie steuerst du denn die 4 oder deine 3 Kameraden? Sind die so schlau und wissen nicht mehr, was sie machen, oder steuerst du die irgendwie?
Die AI von diesen Jungs ist eigentlich relativ schlau, wenn es um die Nachsituation geht. Sie können sogar also selbstständige Deckung ballern führen, wenn man den Befehl gibt dazu. Und diese Befehle ist eigentlich nicht einmal so schwierig. Man hat einfach so ein kreisförmiges Menü. Das ruft man auf mit einer Taste. Man zeigt her, wo sie irgendetwas machen sollen und wählt den Punkt aus. Und dann führen die Jungs das aus. Das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen recht gut. Zwischendurch haben sie halt einfach ihre strunzdumme Phase. Wobei mir das bis jetzt noch nie so schlimm war, dass ich wegen dessen verloren hätte. Also das Match entscheidend wäre.
Ja, das klingt eigentlich für Operation Flashpoint 1 Spieler alles sehr bekannt. Auf dem PC war es ja damals sehr simulationslastig. Wie ist es jetzt da?
Also für Konsolen ist es mit Sicherheit der simulationslastigste Shooter, was es überhaupt gibt, besetzen. Darum für Sättiger wie ich, die nur Konsolen haben, ist das sicher eine Freude, das Spiel. Weil es hat absolut nichts mit irgendwie Run and Gun zu tun. Also man kann nicht den Arnold Schwarzenegger raushängen und die halbe russische Armee umbringen.
Also kein Call of Duty?
Nein, aber nicht im geringsten. Ja, es ist viel realistischer als Beispiel. In einer Mission hat man ein Rackrohr dabei, wo man damit gegnerische Panzer knacken kann. Und bis man das halt weggemacht hat, da vergeht ungefähr 10 Sekunden Spielzeit. Er muss halt zuerst die Waffe an den Boden legen, und dann tut er sie laden, dann tust du sie wieder aufschultern und dann kannst du erst anfangen zielen. Und das geht nicht in einer Sekunde.
Ja.
Macht das Spiel durch das halt relativ schwierig, weil man muss mehr vorausplanen und es ist sehr, sehr unverzeihlich, weil wie es im Krieg halt ist, der erste Fehler ist normalerweise der letzte.
Wenn du jetzt Realismus erwähnst und dass es alles ein bisschen länger geht, was ist denn, liege ich denn 4 Stunden im Gras als Sniper und bewege mich ganz langsam und warte, bis da ein Gegner vorbeifährt? Oder wie lange geht so eine Mission?
Also, wenn du willst, kannst du das machen, weil es ist ein Open-World-Titel. Also du kannst dich eigentlich frei auf dieser 250 Quadratmeter Insel bewegen, wie du willst.
Okay.
Also es zwingt dich niemand, dem Pfad zu folgen, den sie dir vorgeben. Man hat natürlich einen Auftrag und wenn man probiert, den zu erfüllen und einigermaßen zügig vorangeht, dann geht es ungefähr 30 Minuten. Und das wird einmal so mittels Fleckli angezeigt auf der Karte, wo das man ungefähr durch könnte. Und das sind gleichzeitig auch so Checkpoints. Weil das ist ja der einzige Ort, wo das Spiel safe kann. Also man kann nicht einfach irgendwann einmal abspeichern.
Ja, Realismus.
Ja, richtig. Und für die Hardcore-User gibt es gar keine Checkpoints. Da muss man so eine Mission am Stück durchspielen. Wenn man halt den Schwierigkeitsgrad ein bisschen abschraubt, dann hat man halt ein bisschen mehr Checkpoints zur Verfügung. Das heisst, man kann dann in der Mission, wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat, einen früheren Punkt von der gleichen Mission wieder anfangen. Also für mich, ich bin halt ein Kenner und ein Fan von der alten Serie. Ich habe jetzt an diesem Spiel extrem Freude. Der Online-Coop-Modus ist halt auch nicht so schlecht.
Was heisst da online? Ich muss mir das vorstellen.
Die Story, die es nicht gibt, sagen wir einmal, die kann man eigentlich komplett online mit bis zu 3 Kollegen durchspielen, weil man ist immer in einem Team von 4 Leuten unterwegs. Mhm. Aber es macht das Spiel nicht einfacher. Wir müssen also nicht meinen, es sei jetzt wegen dem. Dann können wir den Arnold Schwarzenegger raushängen. Man stirbt immer noch viel und noch mehr als einem lieb ist. Teilweise ist man dann schon ein bisschen versucht, das ein bisschen à la Trial and Error zu machen. Jetzt kriegt man einen Checkpoint zurück und probiert das Gleiche noch einmal. Funktioniert halt eben auch nicht immer so gut, weil die Gegner sind in dem Sinn nicht skriptet. Also die haben ja auch eine künstliche Intelligenz, die benehmen sich immer ein bisschen anders.
Ah, okay.
Wenn sie bei die einen Mal über die linke Flanke angegriffen haben, dann kommen sie halt beim nächsten Mal über die rechte. Also, man muss schon ein bisschen aufpassen.
Man kann das komplette Spiel mit menschlichen Kollegen durchspielen, also nicht einfach nur irgendwie so ein Abklatsch vom Singleplayer-Modus.
Nein, du kannst das Ganze, was du im Singleplayer-Modus machst, kannst du komplett online mit Kollegen durchspielen.
Ja, das klingt ziemlich cool. Was ist dein Fazit vom Spiel?
Für mich als Fan von taktischen Spielen ist es ganz klar ein Highlight von dieser Saison, weil es schlicht einfach nichts anderes gibt für Konsolen. Mhm. Die Grafik haben wir schon ein bisschen angesprochen, die hat zwischendurch schon ein bisschen das Potenzial für eine Atmosphäre killert, nicht so ein bisschen böse, aber man sieht halt so lästige Pop-ups, weil die Weitsicht ist schon recht beschränkt und dann kommen plötzlich Bäume, wenn man einen Wald entlang schaut, dann kommen plötzlich Bäume vor, die vorher nicht da waren. Das kann schon ein bisschen stören. Immerhin haben sie die Engine gut genug gemacht, dass man den Gegner erkennt, man immer, wenn man genau genug her schaut. Also der verschwindet nicht einfach so. Mhm. Und was bei diesem Spiel für mich eine sehr wichtige Rolle spielt, beim Spielen sind einfach die ganzen Soundeffekte rundum, also die Schritte, die man hört, die Fahrzeuge, die sich bewegen, Schüsse, die irgendwo fallen. Das ist wirklich ein wichtiges Element vom Gameplay. Dafür, wie eine Story, die kaum vorhanden ist, gibt es auch keine Musik. Fehlt mir eigentlich auch nicht für eine Simulation. Also mir würde es eher stören, wenn ich jetzt irgendwo am Umschleichen bin und probiere zu hören, was passiert.
JC im Hintergrund.
Ja, ich glaube es lieber nicht. Also als Gesamt ist es sicher ein Spiel, das viel Geduld braucht, weil es einfach wirklich einen hohen Schwierigkeitsgrad hat. Und ich kann es jetzt nicht jedem empfehlen, weil es ist sicher kein Game für zwischendurch. Gehen wir zum nächsten Spieltitel. Ist mir natürlich eine besondere Ehre für mich, als Sony-Fanboy einen PlayStation 3 Exklusivtitel anzukünden. Uncharted 2. Und ich glaube, Turbo, du hast das Spiel schon durchgespielt.
Genau, wie du gesagt hast, ein PS3-Exklusivtitel, Uncharted 2 Among Thieves, entwickelt von Naughty Dog. Um was geht's? Es ist ein Artefakt auftaucht von einem verschollenen Schiff von Marco Polo. Der Schatzsucher Nathan Drake will jetzt herausfinden, was es mit dem Artefakt so an sich hat. Und wir merken sehr schnell, es geht hier um einen sogenannten Chintamani-Stein, der irgendwo im Himalaya versteckt ist. Und er ist dann jetzt auf der Suche nach dem Stein, aber natürlich nicht allein. Weil wie immer, wenn es so um wertvolle Sachen geht, gibt es einen Haufen andere, die sich auch möchten bereichern möchten. Und da fängt dann eigentlich Spiele an. Insgesamt gibt es 3 Spielmechanismen, die Uncharted anbietet, die so sehr gut in einem Mix kommen. Da gibt es Abenteuer, also Rätsel, so wie man es aus Filmen von Indiana Jones kennt oder von Tomb Raider, also dass man da irgendwo an einem Schalter X etwas muss drücken und dann passiert etwas Gewaltiges.
Das kann ich mir also schon vorstellen, wie im ersten Teil, wo man irgendwie jetzt das Buch hatte von einem Seefahrer, vom Drake.
Sein Tagebuch, das hat er immer noch dabei.
Genau. Und da hat sie dann auch so Hinweise drin gehabt, wie dass man gewisse Rätsel können lösen
konnte. Genau, das ist auch hier wieder so. Ein weiteres Element ist das ganze Plattforming. Also der Nathan Drake ist sehr sportlich, er kann sehr gut klettern. Und er kann sich eigentlich also ziemlich an allem, was es so in diesen Spielwelten gibt, also es ist eine lineare Geschichte, das Ganze, also die Levels sind linear aufgebaut, kann er an Häuser raufklettern, an irgendwelche Schilder. Durch das gibt es auch so Teile, wo man ein bisschen überlegen muss, wie kommt man von A nach B. Das heisst, man muss dann ein bisschen richtigen Ort überhangeln, übergumpen, man muss ein bisschen überlegen, wie komme ich.
So ein bisschen mehr zu Tomb Raider denken.
Genau. Es ist nicht Plattforming im Sinne von, es ist kein Super Mario, wo man wirklich ein bisschen rumhüpft, sondern es ist sehr dezent. Aber mir hat das sehr gefallen, der Teil, muss ich sagen. Das meistgebrauchte Element im Spiel ist natürlich das Ballern. Es handelt sich eigentlich um einen Third-Person-Shooter im grossen Teil. Also sicher über 50% des gesamten Spiels wird geschossen. Es gibt ein Cover-System, vielleicht mal das kurz erklärt. Man kann sich eigentlich hinter Gegenständen verstecken und dann von hinten aus der Deckung rausschießen. Blind oder halt zielen. Aber wenn man zielt, dann schaut man wieder ein bisschen vor und dann können einem Gegner treffen. Und man hat dann auch verschiedene Waffen zur Verfügung, die dann so ein bisschen rumliegen, wenn man rumläuft. So AK-47, HGs, aber auch grössere Waffen, die ich jetzt eigentlich noch nicht möchte erwähnen, weil es ist ja die Freude am Ganzen, dass es immer wieder so ein bisschen Überraschungen gibt. Was sie jetzt auch ein bisschen erweitert haben im Vergleich zu früher, ist, dass so die lautlosen Kills, also wenn man sich zum Beispiel an ein Dach, wenn man ein Dach hochklettert und es steht dort eine Wache oben drauf, dann kann man die einfach runterziehen, dann fliegt die runter. Man kann halt auch jemanden, der Rauchpause macht, halt lautlos erledigen. Es ist nicht so, dass man das komplette Spiel so durchspielen kann. Es ist kein Metal Gear Solid, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, wenn so 4-5 Gegner dort sind, dass man vielleicht 2 so aus dem Spiel rausnehmen kann und dann wird das Ganze ein bisschen einfacher.
Das haben sie in diesem Fall schon deutlich weiterentwickelt zum ersten Teil, weil dort hat man sich so mit Glück von hinten können anschleichen.
Genau. Ja, jetzt, wenn du schon den ersten Teil erwähnst, muss ich sagen, sie haben alles verbessert im Vergleich zum ersten Teil.
Sehr schön.
Die Grafik ist vermutlich etwas vom Schönsten, was es momentan auf Videospielkonsolen gibt. Also was man hier teilweise sieht, also hat mich dann wirklich staunen. Das Cover-System ist erheblich verbessert worden. Ich wollte sagen, sie sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was das anbelangt. Nicht ganz auf Gears of War-Niveau, aber sehr nah. Und wenn man bedenkt, es ist nicht nur Ballern, ist das also schon eine sehr starke Leistung. Da kann sich Tomb Raider ein Stück abschneiden. Weil sie haben zwar im letzten Tomb Raider, wo eigentlich recht gut war, was also die ganzen archäologischen Sachen, eben die Rätsel und so angeht, haben sie sehr gut umgesetzt, aber ein extrem mieses Action-System, also das Schiessen war chaotisch, wie eigentlich schon in allen Tomb Raider. Und Uncharted ist für mich einfach das Spiel, das das perfekt implementiert hat.
Ja, da freue ich mich aber schon extrem drauf, auf den Singleplayer-Modus.
Ja, und auch auf die geilen Sprüche von Nathan. Er ist halt schon so ein bisschen Held wider Willen.
Anti-Held oder was?
Oder ein Anti-Held, genau. Er möchte ja gar nicht immer ballern und so. Er fühlt sich ja eigentlich schuldig. Er bringt immer wieder Sprüche, wo er sagt, ach komm, warum mache ich eigentlich den Scheiß? Das ist recht cool, weil das passiert nicht nur in den Cutscenes, sondern auch mitten während dem Spielen. Man ist da während dem Baller und plötzlich bringt er einen Spruch oder ganz am Anfang, das ist sicher einer, den ich spoilern kann, weil der schon nach 2 Minuten kommt, probiert eine Tür aufzumachen, geht nicht auf und sagt, ja, es ist nicht immer sind die verdammten Türen zu. Das sind halt so die Sprüche, wo die One-Liner, wo man auch aus eben Filmen wie Indiana Jones oder so kennt, wo das Ganze immer recht cool machen. Ich muss auch sagen, die ganze Story, Inszenierung, Hammer, wirklich absoluter Hammer. Es ist zwar schon eine B-Movie-Story, aber wie sie es umgesetzt haben, habe ich das Gefühl, ich schaue einfach einen geilen Adventure-Film.
Ich kann mich auch noch erinnern, zu Uncharted 1, ich habe es gespielt, die Freundin ist nebenan gehockt und sie hat einfach Freude gehabt, am Film zuzuschauen.
Jede Szene macht Sinn, die Überleitungen sind gut und es macht einfach Spass, die Cutscenes zu schauen, plus aber dann nachher auch direkt weitergehen ins Spiel. Es gibt kein Teil, es hat nichts in dem Spiel gehabt, wo ich gefunden habe, oh, ist das langweilig oder oh, schon wieder, sondern es war einfach immer intensiv gewesen, und es ist aber immer wieder etwas Neues gekommen. Der Mix war einfach geil gewesen. Was neu ist im Vergleich zum, auch zum alten, ist generell das Bonussystem. Das heisst, man spielt im Singleplayer-Modus Geld frei, also Credits, die es gibt. Und damit kann man sich im Laden dann Extras kaufen, wie verschiedene Kleider, aber auch Bonusmaterial, das Making-of. Also es wird nicht freigeschaltet, wenn man durch ist, sondern man muss dann einfach mit dem Geld dann kaufen.
Wäre ja, speziell.
Ja, neue Spielmodi gibt es auch. Zum Beispiel, dass die Physik ein bisschen anders reagiert oder gar nicht. Gewisse Sachen, die man schon meist kennt, mit dem Spiegeln der Levels. Dass das Spiel in Zeitlupen abläuft oder viel schneller oder auch gewisse grafische Filter. Also da gibt es wirklich extrem viel zum Kaufen. Also mir hat das Geld nicht gelangt, nach dem ersten Mal durchspielen, um alles frei zu spielen.
Darum spielst du jetzt noch das zweite Mal durch, oder?
Ja, ich bin noch ein bisschen am Schätzchen, am Schatz einsammeln. Ja, und Spiele bieten zum ersten Mal auch jetzt einen Multiplayer-Modus an. Ich muss sagen, ich habe den wenig gespielt, weil es halt nicht so viele Leute online gehabt. Das sind halt höchstens Presseleute und das ist halt nicht so viel. Darum übergebe ich dir jetzt da eigentlich das Wort, weil du hast einen ganzen Haufen vom Multiplayer gespielt.
Im Gegensatz zu dir konnte ich mich nicht so faszinieren vom Singleplayer-Modus, weil das Spiel noch gar nicht hatte. Darum habe ich hauptsächlich die Beta oder die Demo oder wie sie es dem jetzt sagen spielen. Die ist ja, kann man im PlayStation Store runterladen.
Genau, und darum kann ich auch sagen, es hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass es mehr bietet. Aber darum kannst du da jetzt gut erzählen.
Oder Multiplayer-Modus macht richtig Spass, macht richtig Laune, weil so wie du es jetzt beschrieben hast und wie ich das Multiplayer erlebt habe, eigentlich alle Moves, die man aus dem Singleplayer kennt, im Multiplayer. Also man kann auch an den Gebäuden hochklettern, man kann all die Melee-Kills, die du beschrieben hast, die gibt es auch. Also man kann wirklich einen von einer Leiter kicken, wenn er halt im dummsten Moment raufkommt. Das Bonussystem, das du beschrieben hast, haben sie eigentlich auch im Multiplayer-Modus übernommen. Also alles, was man in diesen verschiedenen Modi wie Capture the Flag und Schatz erobern und Team Deathmatch macht, das bringt Geld. Mit dem Geld kann man sich halt neue Waffen, neue Fähigkeiten, neue Charaktere, neue blöde Sprüche und so weiter kaufen.
Was mich sehr interessant dunkt am Multiplayer ist, dass man eigentlich das Konzept, wie du gesagt hast, beibehalten hat. Das macht es ein bisschen eigen.
Und das Cover-System ist eigentlich in den meisten Fällen sehr nützlich. Also man braucht es schon, wenn man aus der Deckung raus will schiessen. Andererseits muss man sagen, es hat eben in gewissen Fällen macht es so Probleme. Maps, die relativ klein sind, da zahlt es sich aus, wenn mehr als Run und Gun unterwegs ist. Also wirklich irgendwie mit einer Schrotflinte in den Finger. Weil dann kann der eine in der Deckung sein, sieht dich auch und salbt dich mit seinem Sturmgewehr voll. Und du kannst halt trotzdem noch herlaufen und dann mit der Shotgun mit einem Schuss umringen.
Ja, das ist das Problem. Das hast du selber schon erlebt.
Ist mir leider auch schon passiert. Noch ein letzter Punkt, ich meine, wir meckern viel über einen sehr guten Multiplayer-Modus, finde ich, ist, man spielt halt einfach nur 5 gegen 5. Mhm. Und im Demo ist es jetzt bei mir öfters passiert, dass halt ein oder zwei Kollegen das Spiel verlassen haben. Und wenn man dann halt zu dritt gegen 5 muss spielen, dann hat man eigentlich gar keine Chance mehr.
Ja, das ist generell natürlich ein Problem. Ist mir jetzt in der Finale zum Glück nie passiert, aber kann natürlich jederzeit passieren, dass einem offline geht. Man muss auch sagen, sie haben ja die Möglichkeit, das alles auf der Serverseite zu ändern. Also zumindest die Probleme, wo sind die Waffen versteckt, wie ist Balancing, wie stark ist eine Waffe. Das können sie also, ohne dass sie einen Patch veröffentlichen, fixen. Das, also wer heute unseren Podcast hört, oder heute, wer jetzt den Podcast hört, und es sind vielleicht schon 2 Wochen vergangen, seit das Spiel draus ist, kann sich das schon alles geändert haben.
Ja.
Das Spiel selber, der Singleplayer-Modus, geht ja nur etwa 10 Stunden.
Ja gut, im Eis war er ja auch schon nicht übertrieben lang gewesen.
Ja, ist er etwa 8 Stunden gegangen oder so, also noch weniger. Aber ich sage immer, Quantität ist nicht gleich Qualität. Also ich halt lieber 10 Stunden Adrenalin, als 300 Stunden irgendwie rumlaufen und davon sind dann nur 5 Stunden Fun wirklich gewesen. Und eben der Multiplayer-Modus verlängert jetzt das Ganze, die Freude. Oder auch eben, also da gibt es ja Koop und, also Koop nicht die Hauptstory natürlich, aber eine Nebenstory. Es gibt wirklich einen Haufen, den man jetzt zusätzlich machen kann, wenn man durch ist. Und auch das Replay-Value, also dass man nochmal durchspielt, ist gegeben, weil eben, ich habe gesagt, ich sammle jetzt noch Schätze und alles. Also das macht also absolut Spass. Für mich eindeutig das beste Spiel bis jetzt dieses Jahr. Ich gebe zu, ich war schon ein riesiger Uncharted 1-Fan. Also, habe mich dann riesig gefreut, als ich Teil 2 hier hatte. Und hat eigentlich alle meine Erwartungen übertroffen.
Ja, also wer eine PlayStation 3 hat und kein Uncharted 2, der macht etwas falsch.
Ja, und wer keine PlayStation hat, wird es eigentlich Zeit, da gibt es keine Ausrede mehr.
Ja, kommen wir zu einem weiteren Titel, wo, sagen wir, ein bisschen Ausdauer und Geduld braucht, der nicht ganz einfach ist zum Spielen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auf der originalen Xbox habe ich doch ein paar Stunden damit verbracht, habe es aber nie mehr so zu Ende geschafft. Ninja Gaiden 2 Sigma ist der Name.
Nicht ganz, aber was?
Nicht ganz.
Ninja Gaiden Sigma 2.
Von okay.
Tecmo entwickelt von.
Tüpfelscheisse.
Ja, ich weiß, ich habe lange geschaut. Ich bin nicht ganz sicher beim Titel. Entwickelt von Team Ninja für PlayStation 3. Es handelt sich hier um eine erweiterte Version von Ninja Gaiden 2 für die Xbox 360, die ja vor einem Jahr rausgekommen ist und wir auch schon in einem Podcast angesprochen haben.
Ja, ich glaube, du hast es ja das letzte Mal schon erwähnt, als du es für die Xbox 360 besprochen hast. Hat sich, glaube vom Spielprinzip und drumherum hat sich nicht viel geändert im Vergleich zu den ersten Teilen, oder?
Nein, also die Spielmechanik von Ninja Gaiden ist seit der Xbox-Version, die im 2004 rausgekommen ist, also der ersten 3D-Version von Ninja Gaiden, gleich geblieben. Es ist ähnlich wie bei Devil May Cry, God of War oder Afro Samurai oder sonstige Prügelvertreter aus dem Genre. Man kann eigentlich sagen, es ist ein Hack-and-Slay-Game, würde ich auch so sehen, oder?
Ja.
Man führt einige gekonnte Tastenkombinationen aus in der richtigen Reihenfolge, mit dem richtigen Timing, der Kombometer steigt, man zerstückelt die Gegner und mit einem finalen Schwertschlag bringt man sie dann eigentlich um. Das ist so, was eigentlich abgeht, wenn man Ninja Gaiden spielt. Aber man muss sagen, die Gegner sind hier anders als bei den meisten Spielen, die ich vorher genannt habe, also eben Devil May Cry oder God of War. Denn bei den Gegnern liegt auch der grosse Unterschied zu diesen Spielen. Weil bei Ninja Gaiden ist einfach alles schwer, es ist anspruchsvoll und eigentlich jede Szene, die man dafür schafft, ist sehr befriedigend. Ja, weil man hat sich wirklich anstrengen, dass man jetzt die 5-6 Gegner umgebracht hat. Und bei ja, God of War, da killst du in 2 Minuten 50-60 Gegner, oder? Ohne...
Ja, da meizelst du einfach durch. Also. Andere gehen in den Park spazieren.
Also die zahlreichen Gegner erfordern schon fast eine perfekte Beherrschung von der Steuerung. Die Gegner sind nicht Kanonenfutter und Buttonmasher kommen in diesem Spiel nicht sehr weit. Sogar auf der Stufe Easy, und ich finde, ist jetzt auf der PS3-Version sogar noch mal einfacher geworden, wird man aber früher oder später doch ein bisschen ins Schwitzen kommen. Man muss also blocken wie ein Weltmeister und im richtigen Moment Gegenangriff starten. Man muss auch ein bisschen wissen, welcher Gegner ist anfälliger auf mit welcher Waffe, weil man hat ja nicht nur ein Schwert, sondern doch einige weitere Waffen, die man auswählen kann.
Ja, also ich kenne aus dem ersten Teil noch einen Pfeilenbogen, Wurfsterne, Nunchaku, irgendeinen so einen Kampfstab.
Ja, hast alles auch, plus hast du noch so Tigerklauen.
Okay.
Die ist auch recht effektiv, die Waffe. Und es gibt noch ein paar weitere, die man im Spiel freispielt und dann jederzeit hin und her switchen kann.
Cool.
Das Spiel ist, wie gesagt, extrem schwer, aber es ist nie unfair. Also wenn man stirbt, ist man eigentlich selber geschuld. Es liegt nicht am schlechten Leveldesign, man kann also auch, oder an irgendwelchen unfairen Stellen, sondern in 90% der Fälle ist man, wie gesagt, selber geschuld. Nur in 10% der Fälle liegt es wohl an der Kameraperspektive.
Das heisst ja so, immer noch nicht in den Griff bekommen. Nach wie vielen Versionen, die es jetzt für 3D gibt? 6, glaube ich.
6 Versionen, ja.
Und in jedem ist die Kamera das Problem gewesen.
Mhm. Das ist leider da genau immer noch der Fall. Man kann zwar vieles einstellen, also wie weit sich die Kamera drehen soll, wie schnell. Man kann sie auch manuell ja drehen während des Spiels. Man kann sie per Knopfdruck auch automatisch ausrichten. Aber irgendwie schafft man es halt dann trotzdem immer im Chaos vom Kampf, wo das Spiel ist halt doch sehr schnell, dass man irgendwie entweder den falschen Knopf drückt, dann falsch fokussiert oder einfach so ein bisschen den Überblick verliert und dann im falschen Moment irgendwo noch mehr hinkommt oder halt getroffen wird. Es kann nerven, oder? Jeder unnötige Kill.
Das glaube ich. Weil, also wenn ich mich, eben, ich bin schon im ersten Teil häufig genug gestorben, bis ich herausgefunden habe, wie das mit einem bestimmten Gegner kann loswerden kann, sagen wir einmal. Und wenn halt dann noch die Kamera reinkommt, muss nicht sein.
Ja, es ist wie schon gesagt kein Problem jetzt nur von dem Spiel, sondern von allen Versionen, die es bis jetzt gegeben hat. Der Teil ist einfach immer noch schlecht. In Sachen Spieltiefe und Komplexität ist das Spiel doch einzigartig und richtet sich eben auch an erfahrene Spieler, die sich dann eben eher an so Kameras aufregen als ein Casual Gamer, der sich sagt, stört doch niemand. Man muss sagen, der Easy-Modus vereinfacht Spiele. für neue Leute, die endlich mal möchten anfangen, wo eine Herausforderung suchen, aber sich dann doch nicht trauen, wo vielleicht den Ruf von Ninja Gaiden schon gehört haben und wissen, das ist doch extrem schwer. Das ist einfacher zum Einsteigen, es bietet wenig Frostmöglichkeiten so, aber ich denke, die meisten, also jetzt zum Beispiel auch du, würdest das Spiel in Normal oder sogar in Hard spielen.
Ja, das ist schon nur eine Frage von der Ehre.
Erfahrene Ninja Gaiden-Spieler lieben die Herausforderung und zelebrieren Kunst mit der Joystick-Akrobatik. Oder?
Richtig. Ja, jetzt muss man noch erklären, du hast ja gesagt, Ninja Gaiden Sigma. Nein, eben Ninja Gaiden 2 ist ja erst vor einem Jahr auf der Xbox rausgekommen. Was hat sich jetzt geändert auf der PS3-Version?
Man muss Spiele installieren.
2 Stunden lang?
Nein, es geht schon gerade etwa 5 Minuten oder so. Aber das ist kein Problem, weil es kommt eine Comic-Wende-Installation, wo die Hanebüchen-Story noch ein bisschen näher bringt.
Vom Ryo Hayabusa, glaube ich, heisst
er. Ja, also du siehst seinen Vater sogar, wie er kämpft und wie er so gegen einen Dämon kämpft. Und dann taucht Ryo aus dem Nebel raus und hilft seinem Vater. Ist cool gemacht, die ganze Comic-Sache, muss sagen. Sieht gut aus, hat sogar Sprachausgabe während der Installation. Die Grafik hat sich ebenfalls verbessert. Also es ist okay. Es gibt nach wie vor Levels, die grafisch ein bisschen schwach aussehen, also vor allem so irgendwie in den Höhlen, die sind halt, haben nicht viele Details. Das ist halt, zieht sich eigentlich auch durch alle Ninja Gaiden-Spiele durch, aber man muss jetzt sagen, auf der PS3 hat es doch dank scharfen Texturen eigentlich sieht sehr ansehnlich aus. Also sicher die beste Grafik von allen Ninja Gaidens, die es bis jetzt gibt. Mhm. Tiering und Ruckler gibt es immer noch, die es auch schon auf der Xbox 360 gab. Es sind aber weniger geworden, aber nicht komplett verschwunden.
Weil immerhin also ein bisschen etwas verbessert hast schon.
Mhm. Es ist sicher kein Referenztitel in Sachen Grafik, aber es sieht gut aus.
Okay.
Muss man ganz klar sagen. Die Darstellung von der Gewalt hat man auch ein bisschen zurückgenommen. Ninja Gaiden 2 auf der Xbox 360 war ja sehr blutrünstig. Das Blut hat nur so gesprudelt. Und das ist auf der PS3 jetzt nicht mehr der Fall. Man kann zwar Gegner weiterhin so malträtieren, dass sie Gliedmassen verlieren.
Ja, das ist glaube ich neu, das hätte man früher nicht können.
Mhm, das hat man mit Ninja Gaiden 2 eingeführt. Aber man hat halt eben jetzt, wie schon gesagt, mit Blut ein bisschen zurückgeschraubt. Wer ein Problem damit hat, also wer unbedingt Blut sieht, der kann das als negativen Punkt anschauen. Ich persönlich habe das jetzt nicht tragisch gefunden. Man hat die freiwährenden Ressourcen dann genutzt, für eben Grafik ein besser zu machen. Und die Gegner sind durch das auch nicht einfacher geworden. Also sie probieren weiterhin, auch wenn sie kein Bein mehr haben, sich mit einem Arm an einem anzuschleichen oder sich in die Luft sprengen. Also sie probieren alles, um einen zu killen.
Hahaha, hartnäckige Sicher.
Kann man sagen, ja. Das Spiel ist übrigens trotzdem ab 18. Also ein bisschen Pixelblut hat es natürlich schon noch. Der Story-Modus bietet nur kleine Neuerungen. Also das ist eigentlich der Hauptmodus, den man spielt, von dem wir jetzt immer geredet haben. Wie schon in Sigma 1, also der ersten Version für die PS3, kann man jetzt auch in Sigma 2 ein paar Szenen nachspielen, die es auf der Xbox 360-Version nur als Cutscene gegeben hat.
Aha.
Vor allem Bosskämpfe hat es wieder ein bisschen mehr. Der grösste Mehrwert für die PS3-Fassung sind jedoch die Missionen und der PS3-Only-Mehrspieler-Modus.
Wie muss man sich das vorstellen? Sprügelst du jetzt dann auch mit zwei Ninjas, die dort spielen?
Ja, je nach Modus halt. Es gibt den Missionsmodus, dort spielt man allein. Dafür hat man 3 neue Charaktere, die man auswählen kann, sofern man sie freigespielt hat. Tayane, Momi oder Rachel und natürlich auch der Ryu. Alles PS3 exklusiv plus 3 neue Levels, die man kann spielen kann. Aber man muss das Ganze zuerst frei zocken. Es ist nicht alles von Anfang an freigeschaltet.
Okay, ja, muss alles zuerst verdient werden.
Muss alles verdient werden. Und wie du es ja gesagt hast, der Multiplayer-Modus, der Mehrspieler-Modus, der bietet Spass für 2 Personen total. Also man kann das mit einem Kollegen übers Internet spielen oder mit einem CPU, wo der Computer dann die Steuerung übernimmt. Das ist etwas, was es noch nie gehabt bei Ninja Gaiden.
Okay.
Ja, man kämpft dort in Arenen. Das sind natürlich, die kennt man aus dem Level, die dann aber limitiert sind von der Größe. Also man kann dann nicht unendlich weit weglaufen. Und dort kommen dann immer wieder neue Gegner, zuerst einfache, dann ein bisschen grössere, dann noch grössere. Und am Schluss meistens ein Endboss, den man muss besiegen muss. Und es ist natürlich Teamwork gefragt. Man kann den Kollegen oder Kollegen wiederbeleben. Man kann so Magieattacken machen, die man ja aus dem Spiel kennt, wo man dann gleichzeitig, also die zusammen ausführt, dafür einblendet, hey, du kannst jetzt auch drücken, wenn du die Energie hast. Und dann sieht man so eine recht, sieht recht cool aus, grafisch geil dargestellt, wie sie so Rücken an Rücken stehen und dann irgendwelche Zaubersprüche machen und riesen Explosionen. Aber es sieht einfach geil aus. Im Endeffekt nimmt es dann gleich nicht so viel Energie weg, weil man muss sich halt jeden Sieg sehr härter kämpfen bei Ninja Gaiden. Sieht aber cool aus.
Schön, schön. In dem Fall muss ich mir das Spiel auch noch zulegen, dass wir das eins spielen können.
Ja, wenn man Multiplayer will, schon. Also ich muss sagen, PS3-Version ist Deluxe Edition. Also, das ist wohl das richtige Wort. Sie bietet die beste Grafik, die meisten Levels, die meisten Charaktere und die meisten Spielmodi. Darum, wer in diesem Genre gerne so Sachen spielt, der soll sich ganz klar holen. Wer Ninja Gaiden das letzte Mal auf die Xbox 1 gespielt hat,
oder so bin ich.
Oder das Remake auf die Xbox 360 hat es ja auch noch gegeben, wo einfach grafisch ein bisschen besser aussieht, aber genau gleich war wie auf die Xbox 1. Der kann auch bedenkenlos zuschlagen, weil er kommt dann wirklich einen Haufen Neues über. Das Spiel hat sich dann zwar in den Core-Elementen nicht geändert, aber insgesamt halt schon ein bisschen mehr zu bieten. Aber jetzt der Gelegenheitsspieler, der vielleicht sogar schon Ninja Gaiden 2 hat auf die Xbox 360, und es schon durch hat oder in im gross zockt, also dem muss ich sagen, der braucht Sigma 2 nicht zu holen, weil dort rechtfertigt sich dann der Preis von 100 Franken für vielleicht 30% mehr Spiele nicht wirklich. Oder? Mhm. Aber insgesamt ein sehr gutes Spiel, ein Nischenspiel, also eher denkt für Leute, die schon ein bisschen länger Erfahrung haben mit Video. Spiel. Mhm.
Ja, kommen wir jetzt wieder einmal zu einer Hosensack-Version von einem Spiel. Motorstorm Arctic Edge heisst das Spiel, soviel ich weiss. Ist für PlayStation Portable und man kennt die Serie halt schon von der PS3.
Genau, man hat jetzt einen von meinen Lieblings-Arcade-Racer, vor allem der zweite Teil, wo sie, wie du gesagt hast, auf der PS3 geht, auf PSP portiert, aber man hat nicht einfach eine Kopie gemacht, sondern man hat sich eine neue Umgebung gesucht, man ist in die Arktis gegangen, ist jetzt alles voller Schnee und man macht jetzt dort halt heisse Rennen.
Im Schnee?
Im Schnee, ja. Mhm. Darum muss man auch ganz klar sagen, grafisch sieht das dann sehr weiss aus, das ganze Spiel. Ja. Das Wichtige bei Motostorm ist eigentlich, dass es verschiedene Rennautos gibt, die natürlich verschiedene Stärken haben. Also es gibt Zweiräder, Töff, es gibt jetzt neu natürlich so Schneemobil, es gibt Buggies, es gibt Lastwagen. Aber die fahren alle gemischt, also gleichzeitig. Mhm. Haben aber halt einen Vorteil, dass ein Lastwagen kann halt einen Töff-Fahrer schnell wegrammen kann. Und dann baut der natürlich einen Unfall. Und gibt's natürlich so, das Mittelding ist wohl der Buggy, der ist schnell und fliegt jetzt nicht gerade immer rum.
Und ich nehme mal an, es gibt auch für jedes Auto eine schlaue Streckenwahl. Also.
Genau, das ist auch etwas ganz Spezielles bei Motostorm immer. Eine Strecke hat meistens verschiedene Abzweigungen, die man nehmen kann, die sich dann für das eine oder andere Auto besser lohnen. Also jetzt hier hat man natürlich die Umgebung genutzt. Man sagt sich, hey, Brücken sind jetzt aus Eis gemacht. Und wenn man mit dem Lastwagen jetzt irgendwie dort durchfährt, wo es halt eine Brücke hat, kann es passieren, dass die Brücke
vom
Gewicht einstürzt. Ja. Und man fällt dann runter und muss dann halt irgendwie einen anderen Weg nehmen. Man hat jetzt, was auch ganz neu ist, was es noch in keiner Version gab, dass man Aktionen auslösen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich das Rennen anführe, kann ich auf die Hupe drücken und löse dann unter Umständen eine Lawine aus, die hinter mir runtergeht und die Gegner hinten dann ja, blockiert für einen kurzen Moment. Aber eben, wer das Spiel schon kennt von der PlayStation 3, dann muss ich sagen, der Transfer auf PSP ist super gelungen. Also man fühlt sich sofort daheim, die Autos steuern sich genau gleich. Ich hasse Töff weiterhin, das ist immer gehasst. Ich hasse sie auch hier, weil sie sich genau gleich steuern. Die Lastwagen sind genauso träge. Man hat natürlich wieder den Turbo, den man die ganze Zeit drücken kann, muss aber aufpassen, dass man nicht explodiert. Man kann auch das, was man im 2 eingeführt hat, den Turbo kühlen, wenn man über Wasser fährt. Beziehungsweise, da hat es jetzt Schnee, aber es gibt natürlich so Neumann, wo es Pulverschnee hat, dort wird es gekühlt und dort, wo es Eis hat, natürlich dann eh. Und also das hat man eigentlich alles wirklich übernommen. Auch die Physik, das ist ja, macht ja noch viel aus in diesem Spiel, zwar nicht, was die Steuerung der Auto anbelangt, das ist sehr einfach.
Aber die Umgebung halt, nehme ich an.
Die Umgebung, die Chancensprünge oder halt Unfall. Wenn man irgendwo reinfährt, zerlegt sich ein Auto oder eine Figur auf dem Dorf fliegt weg und die ist immer noch so physikalisch einigermaßen korrekt. Man hätte es natürlich grafisch nicht genau wie PS3 können machen, aber auf dem kleinen Display sieht das super aus und auch die Effekte, Schneegestöber, die es gibt. Das kommt alles recht cool über, man sieht sogar Spuren von den Reifen im Schnee. Oh. Also das haben sie eigentlich alles übernommen. Die Weitsicht ist top. ist grafisch sicher auf einem sehr, sehr hohen Niveau für PSP. Neben den vielen Strecken, die es gibt, also insgesamt 12 Strecken sind es, aber die gibt es so in verschiedensten Varianten und all mit den Abkürzungen, dass man über 100 Events daraus gemacht hat.
Recht viel für ein Handheld, sowieso. Mhm.
Muss aber sagen, die ersten 50 Events sind super easy. Also wer Motostone kennt, der fährt locker immer auf den ersten Platz. Bei den ersten 50%. Das ist eigentlich, das gibt es ja nicht. Ich könnte rennen mit 1 Minute Vorsprung. Es ist dann so, ab 50% von allem wird es dann doch schwer. Und dann kommt dann das Feeling wieder auf, wo man gehört, dass man ein bisschen Gas geben muss, dass man eben ein bisschen schauen muss, wo fahre ich durch. Das ist ein das Problem, dass dort...
Wenn, dass man den Boost einsetzt.
Genau. Und das ist, am Anfang ist das ein bisschen gar einfach gelöst. Man wollte es halt hier für neue Steiger einfach machen. Was ich auch recht cool finde am Ganzen, ist, dass es einen Online-Modus gibt, über das Internet.
Ah.
Kann man mit seinen Kollegen spielen. Ich kann selber ein Rennen kreieren oder halt einfach so im Netz mit Freunden oder Kollegen zocken.
Ja, das ist cool.
Wer eine PSP hat und Autoracer mag, vor allem Arcadige, sofort zuschlagen. Man kann nichts falsch machen. Langzeitspass, vor allem mit Online dazu. 1A. Und wenn ihr jetzt den Podcast hört, gibt es auch schon PS2-Version von dem Spiel. Die habe ich aber noch nicht gespielt. Ich gehe aber davon aus, dass sie genauso gut ist.
Cool. Also als Fazit kann man sagen, ein gelungenes Spiel, gelungen portiert.
Ja. Kann man so sagen.
Kaufempfehlung.
Da haben wir doch einige so Spiele gehabt und eigentlich nur gute Games. He?
Und das werden auch im nächsten Podcast nochmal gute Games kommen, weil Brutal Legend ist bei mir auf dem Programm. Da habe ich mich darauf gefreut wie ein kleines Kind als Stromgitarrenmusik-Fan und das, was ich davon gesehen habe, verspricht gut.
Ist der Rocktober, he? Wie der Tim Schafer gesagt hat.
Mhm.
Und dann haben wir, wie schon gesagt, auch wieder etwas über Konsolen. Das mal geht es um die Zukunft der Konsolen. Und werden wir so ein bisschen verschiedene Themen ansprechen.
Freue mich drauf.
Dann bis nächste Woche. Schöne Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.